Ach, wie aufregend. Die erste Episode von Borgard spricht. In dieser Folge mit Esther Brandt. Esther ist das typische Beispiel einer Kollegin, die ich bisher nur vom Namen her kannte und noch nie persönlich kennenlernen durfte. Ich freue mich riesig, dass sie meiner Einladung gefolgt und der Gast in meiner ersten Podcast-Folge ist. Ihr kennt die Esther ganz bestimmt aus dem Fernsehen, wo sie unter anderem seit Jahren bei Wissen macht A zu sehen ist. Oder ihr habt ihre Synchronstimme hier und da schon mal gehört. So, los geht's. Viel Spaß bei Borgard spricht. Mit Esther Brandt.
Kommst du denn aus Köln?
Geht schon los, wa?
Ja, geht einfach los. Geht einfach so, fliegender Wechsel.
Nee, ich komme nicht aus Köln.
Nee,
aber hört man das nicht?
Nee, das höre ich. Das kann ich nicht hören, nein. Warum?
Nee, ich komme aus Bonn.
Ach so.
Also quasi um Ecke.
Ja gut, okay. Dann hast du ja schon immer mit einem Auge hier drauf geschielt, oder?
Ja, mit einem Auge und mit zwei Füßen. Also irgendwann wurde halt Bonn so, ja Bonn. Und dann wollte man auch mal in die große Stadt, nach Köln.
Ah, dann bist du ja noch mit Hauptstadt Bonn, ne? Groß geworden.
Ja, ich bin schon was älter, das stimmt.
Sorry, okay. Wir fangen nochmal an.
Aber ja.
Direkt verkackt.
Auch ich habe in frühen Jahren noch gelernt, dass die Stadt, in der ich wohne, Hauptstadt ist. Wobei ich dazu sagen muss, richtig komme ich ja vom Land.
Ah.
Also ich bin kein Stadtkind, was schon mit 6 Bus allein gefahren ist. Das kam ein bisschen später.
Was
aber
ist das
auch
dann? Godesdorf, Bad Godesdorf oder was?
Mm, fast. So in die Gegend. Mhm. Mach Berg anstatt Dorf, dann ist richtig, ja.
Bad Godesdorf. Berg.
Mhm.
Ach, es gibt gar nicht Bad Godesdorf, ne? Das habe ich gerade.
Wer weiß.
Okay, stimmt, da die 16 fährt dahin, ne?
Mhm. Ah, ja. Güte, gut. Aber wie gesagt, also in Bonn selber kenne ich mich auch gar nicht so gut aus, weil ich halt wirklich eher vom Dorf komme und finde das super.
Und dann war Köln auch irgendwie so ein Ziel, so ein logisches? Oder,
Nein, also jetzt richtig so, um da zu wohnen oder zu arbeiten oder so. Also das kam eigentlich mit der Zeit, weil anfangs war ich halt einfach im Dorf und bin in die Schule gegangen und dann machst du halt, was du so machst. Und nach dem Abitur bin ich dann nach USA als Au-pair, weil ich dachte, ah, jetzt irgendwie Uni, was ist das? Hm. Ja gut, ich habe Abi, aber einfach nur, weil ich anwesend war. Und ja, dann kam USA, weil mir aber auch vorgelebt wurde in der Familie, dass man ruhig auch mal raus kann und nicht jetzt irgendwie direkt was lernen im Sinne von schulisch oder.
Ja, du brauchst nicht direkt eine Struktur, die wurde dir nicht so, das ist halt sehr angenehm.
Ja, total. Und dann bin ich erstmal ein Jahr ins Amiland, war super, mit so 19, 20, da lernst halt andere Dinge.
Ja, cool, wo warst du denn?
Im Staat New York, so ein bisschen entfernt, nicht wirklich weit von Manhattan, also so ein Suburb, so ein Vorort.
Und hast du da dann Kinder betreut und so weiter oder Haushalt geschmissen? Mhm. Das ist so Au-pair, was ich so im Kopf habe als Au-pair.
In meinem Fall, ich kann ja nur von meinem jetzt gerade, oder ich möchte nur von meinem reden, da waren die Eltern einfach beide sehr, sehr, sehr busy. Dann hatte ich 2 größere Kinder, die waren echt dann schon so 5. und 7. Klasse, was ich super fand. Und dann habe ich die super viel rumkutschiert, weil die ja eine ganz andere Großwerdung haben. Ne? Die nehmen halt in den Suburbs nicht so mal eben den Bus, der nicht fährt, weil ja jeder 3 Autos hat. Oder halt so ein bisschen Hausaufgaben betreut oder halt zum Pool gefahren. Aber ja, auch nebenbei die Wäsche und die Betten gemacht und aufgeräumt und solche Geschichten gemacht, eingekauft und plötzlich hast du mit 19 eine Verantwortung und ich bin selbstständig groß geworden, aber eine Verantwortung für 4 Menschen, die du bis eben gar nicht kanntest.
Hast du Geschwister?
Ja.
Kleinere oder größere?
Nee, größere.
Okay, dann, weil sonst hätte ich gedacht, hättest du da auch schon mal die Verantwortung haben können, aber da warst du dann auch eher die kleine Prinzessin, um die sich die alle gesorgt haben.
Also ich glaube, Prinzessin war ich nie und wird man auch nie mit mir assoziieren. Aber wir lernen es ja gerade erst kennen, Micha.
Ja,
also,
ja, klar.
Von daher.
Ja, ich wollte erstmal wieder ein paar Punkte sammeln, nachdem ich eben schon dein Alter so auf den Tisch geworfen habe.
Fast, genau. Ich bin wirklich ein Nachzügler, aber wurde immer total integriert. Also ich hatte jetzt nie so dieses, also ich sag mal so, Prinzessin war ich nicht, weil ich glaube, das ist einfach nicht so mein Naturell, so dieses. Okay, also ich hatte schon dieses, oh, kannst du mal bringen, aber das haben auch Ältere
auch,
oder Mittlere. Aber ich durfte halt immer mitspielen, also ob man jetzt irgendwie Nintendo oder Sega gezockt hat, also mit Mann meine ich meinen Bruder, Schwester, ja. Oder draußen gespielt oder in der Natur, also ich war immer Teil des Trios, aber Selbstständigkeit einfach von zu Hause aus, so mitgegeben worden.
Ja, das finde ich auch total wichtig. Das habe ich damals bei meiner kleinen Schwester, die ist knapp 9, 10 Jahre jünger als ich, da habe ich das auch immer gemacht. Ich habe die einfach selbstverständlich dann mal mitgenommen zum FC. Wenn ich mit 18, 19 mit meinen Freunden zum FC gegangen bin, habe ich die einfach mal mitgenommen. Und dann war da eine Elfjährige mit irgendwie so 17, 18, 19-Jährigen unterwegs. Ne? Und ich wollte, dass es für meine Schwester total natürlich ist, sich mit Menschen, auch ob die älter, vielleicht autoritärer sind oder so, ne, dass sie sich mit denen ganz normal unterhalten kann und so. Und ich glaube, hoffe, das hat gefruchtet. Ich frage sie heute Nachmittag mal.
Ist wie gut,
sie
ist, denn eine, ist aber eine gute Qualität oder Idee von dir.
Du hast dir da ein paar Gedanken gemacht in Amerika und bist dann zurückgekommen und hast gedacht, und jetzt?
Ja, genau.
Ende.
Seitdem sitze ich hier und warte auf diesen Anruf, endlich mal im Podcast davon zu berichten. Nee, also, dass ich tatsächlich dann auf eine Schauspielschule gegangen bin, hat schon viel, viel früher angefangen, weil, also der Gedanke, der konkrete, kam dann in den USA, weil ich dann dachte, okay, du bist jetzt dann und dann zurück. Hm, wäre schon gut, einen Plan zu haben. Aber tatsächlich begonnen, auf einer Theaterbühne zu stehen, hat bei mir mit 4 Jahren, also das war seit den 90ern irgendwie so immer begleitend bei mir, wirklich so eine Konstante in meinem Leben. Und das hat sich, also es gab kein Jahr, wo ich das nicht hatte, ob jetzt zum Beispiel Bühne oder dann später auch Fernsehen und dann zusätzlich noch das Sprechen. Und das war für mich so eine logische Konsequenz. Ich hatte auch gar keine Alternative, also hat oder hab nach gar keiner gesucht. Ja. So, natürlich habe ich Alternativen.
Hattest du denn bis dahin schon professionell etwas gemacht in der
Richtung? Also ich glaube, bis dato war das Professionellste und ich möchte nichts der anderen Sachen runterspielen, weil selbst mit 4 stand ich auf einer oder auf einer Freilichtbühne vor sehr vielen Zuschauern, sehr viele Abende in den Sommermonaten. Das war auch schon ganz, ganz professionell für die Verhältnisse. Aber
nimmst es ja anders wahr als 4-Jährige.
Ja,
als,
klar, ne? Auf jeden Fall. Nee, ich habe mit Ende 13 habe ich ein Casting in einem städtischen Theater in Bonn gemacht, das Junge Theater Bonn. Und da habe ich dann fast 2 Jahre, also so echt die ersten Teenie-Zeiten, habe ich dann in Peter Pan die Wendy gespielt. Und das auch auf Deutschland-Tour. Also dann war man auch manche Male gar nicht in der Schule. Natürlich alles geregelt und die Bedingungen mussten auch stimmen, dass ich halt auch okay in der Schule bin. Und dann, das war mit Sicherheit das erst professionellste, was ich gemacht habe. Also wirklich in einem Theaterensemble.
Und wieso hast du da dich reingeworfen? Also wieso hast du da deinen Hut in den Ring geworfen? Weil du einfach Bock hattest oder wurdest du da gefördert?
Ja, also gefördert auch. Also ich hatte halt immer Bock zu spielen. Vielleicht, weil das halt so spielerisch anfing mit 4 schon und mir das immer sehr viel Freude gemacht hat und ich kein Problem damit hatte irgendwie auf der Bühne und auch mal einen Text zu sagen oder so. Und dann gab es tatsächlich ganz klassisch die Eltern, die auch gesagt haben, ach guck mal, junges Theater und da gibt's auch ein Casting, aber auch Lehrer. Ich war irgendwie auch immer in der Schule da aktiv und wurde dann für Moderation oder halt in der Theater AG oder so eingesetzt, weil ich das auch gerne wollte. Und die haben dann auch so Sachen gelesen, so Aufrufe. Und dann war es halt bei Peter Pan die Wendy.
Und bei deinen Geschwistern war das dann auch ähnlich oder?
Also, also die Anfänge, also meine Anfänge auf der Freilichtbühne, die haben wir als Familie gemacht.
Ach super.
Und das war so ein bisschen, warum dürft ihr denn alle und ich nicht? Und dann wurde halt mal nachgefragt, ob denn die kleine Esther mit 4 auch schon, ja doch, so. Und aber die Geschwister und auch mein Vater, meine Mutter hat dann auch mitgemacht, weil, naja, so als Familiending, ne? Und ob sie...
Aber auf der Bühne, also nicht im Hintergrund.
Nee, wirklich auf der Bühne. Cool. Auf der Bühne ist jetzt nicht so ihr Ding vom Naturell, sie braucht das jetzt nicht, aber da wurde halt nachgefragt und dann hat sie es halt gemacht. Was super ist, als Familie einfach so ein Ding zu rocken.
Ja, klar.
Die war ja sonst auch dabei für uns Kinder, ne? Aber dann hat sie auch echt auf der Bühne gestanden. Aber gut, das kannst du ja klären, wenn sie bei dir beim Podcast ist.
Ach so, ja, Kann mal ganz kurz rausschauen, alles klar, den ganzen Stammbaum einmal abarbeiten.
Und
so ein Christmas-Special.
Genau, Family auf der Couch, Platz ist noch. Die haben, meine Geschwister vor allem, die haben das auch sehr spielerisch als Kind definitiv noch gerne mitgemacht und auch in der Jugendzeit. Also ich würde das jetzt eh über uns drei sagen, dass wir da kein Problem mit haben, auf einer Bühne zu stehen und auch was zu sagen. Es muss auch keine Bühne sein, einfach den Mund aufzumachen und auch mal irgendwie kurz was zu erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns alle so in den Mittelpunkt schmeißen müssen. Und meine Geschwister machen das auch nicht beruflich. Das ist jetzt bei mir einfach so gekommen.
Ich habe da, um nochmal auf meine Schwester zurückzukommen, die habe ich dann ja wahrscheinlich so mit Selbstbewusstsein vollgepumpt, dass ich sie mir dann irgendwann antrainiert habe, mit mir Musikauftritte zu machen, weil ich auch als Singer-Songwriter tätig bin und damals schon war und habe halt nie eine Band gehabt, mit der ich gespielt habe. Und noch nicht mal irgendwie, meine Freunde sind recht unmusikalisch, sorry, dass ich das jetzt hier so sage. Und deswegen habe ich dann einfach gedacht, dann trainiere ich einfach meine Schwester an. Die hat eine schöne Stimme und die sitzt immer hier, die hört auf mich, wenn ich der sage, sing mal jetzt so und so. Und dann bin ich mit der immer ein bisschen aufgetreten hier und da und hat, sie hat zweite Stimme gesungen bei meinen Songs.
Ja, super. Ihr seid zu zweit? Oder?
Wir waren damals dann ein bisschen zu zweit aufgetreten. Also ich bin immer als M. Borgard aufgetreten, ja, weil mein Vorname Michael war jetzt nicht so viel wert, dass ich sagen konnte, den schreibe ich jetzt aus. Wenn ich jetzt Methusalem heißen würde, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber dann habe ich immer M. Borgard rausgemacht. Aber meine Schwester ist nicht mehr mit dabei. Die hat dann irgendwann gesagt, das war jetzt schön und nett, aber jetzt weiß ich auch, wie man Nein sagt. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr.
Ja, gehört auch dazu.
Ja, richtig. Ja, ja. Aber da gibt es noch schöne Erinnerungen und schöne Aufnahmen auch noch von.
Bei uns definitiv auch. Und vor allem, wenn ich da, oder als ich dann später auf der Bühne stand, im Jungtheater eben, da dann auch die Geschwister im Publikum sitzen zu sehen oder die Family, das ist dann auch so ein rundes Ding für mich, die dabei zu haben. Ne?
Ja, besonders, also wie ist es denn, wenn man das im jungen Alter schon so sehr macht, auf die Bühne zu wollen oder vor die Kamera meinetwegen, dann macht man es doch sicherlich aus anderen, ich kann es mir zumindest so vorstellen, dass man es aus anderen Intention, auf einer anderen Intention macht, als vielleicht, wenn man erwachsen ist, wenn man vielleicht ein bisschen mit Sternchen in den Augen ist und sagt, oh, ich will berühmt werden oder ich will richtig abkassieren. Den Gedanken hat man doch als Kind eher weniger, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also vor allem, weil man jetzt auch nicht reich wird, ne? Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich hier lüfte. Also das schon mal gar nicht. Es war super, dann irgendwann meinen ersten Camcorder davon kaufen zu können. Das war natürlich gigantisch und auch das Geld, was ich bekommen habe, war viel für mich. Ich habe das ja eben überhaupt nicht deshalb gemacht. Ja, ich kann das immer nicht so richtig, also selbst für mich nicht beantworten. Irgendwie ist das halt, wie ich anfangs sagte, meine Konstante im Leben.
Und also es wird dann zu einer Selbstverständlichkeit.
Es wird zu einer Selbstverständlichkeit so. Und wenn das dann noch Freude macht und dich irgendwie auch noch weiterbringt und du dann auch noch Zuspruch erfährst und ja, weitere Schritte gehen darfst, dann läuft das so mit und wird halt dann auch mehr als irgendwie so eine Nebensache. Mhm. Und dann kommt man eben an den Punkt, in USA zu sein und zu wissen, mein Flug geht dann und dann. Was mache ich jetzt? Soll ich das wirklich professionell jetzt mal in Angriff nehmen oder mache ich was anderes? Aber was denn anderes? Ja, und dann ist das so gewesen bei mir.
Die logische Schlussfolgerung, dann auf die Schauspielschule zu gehen. Mhm. Welche hast du besucht?
Ich war auf der Arturo in Köln.
Und obwohl du schon vorher so viel gemacht hast und so viel auf der Bühne gestanden hast, hast du dich jetzt nicht als die Diva gefühlt in der Arturo, dass du sagen konntest, ach, jetzt muss ich erst nochmal hier ein bisschen sprechen lernen. Ich stand doch schon auf der Freilichtbühne.
Nee, das fand ich cool, dass die Dozenten da dich gesehen haben. Und zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe jetzt nicht den krassen Dialekt zum Beispiel. Mhm. Das heißt, da wurde mit mir dann schon vielleicht anders gearbeitet, weil der Dialekt gar nicht rausgehauen werden musste. In anderen Fächern, weiß ich nicht, so Aikido oder so, da habe ich jetzt wirklich kein Herzblut für, es tut mir leid. Da musste ich dann die Griffe vielleicht dreimal gezeigt bekommen oder dachte mir so, ach, jetzt schon wieder freitags, 3 Uhr Aikido. Also da wurde man dann vielleicht so ein bisschen anders, da musste man vielleicht ein bisschen anders unterrichtet werden. Aber was ich sagen will ist, es gab ja irgendwann auch die Zeit, wo du Einzelunterricht hattest und da konnte ja dann wirklich an dir Esther gearbeitet werden.
Gerade im Sprechen und Gesang.
Ja, definitiv. Und deshalb, nö, klar, am Anfang, ne, dann kommen da weiß ich nicht wie viele Leute zusammen, aus völlig verschiedenen Hintergründen oder Richtungen. Ja klar, da muss erstmal so ein bisschen auch für die Dozenten sortiert werden, mit wem arbeite ich jetzt wie? Aber da hast du ja noch, oder da hatten wir ja noch ganz viel Ensemblearbeit, was ja auch wichtig ist, um zusammenzuwachsen und überhaupt sollte ja auch gelernt werden, im Ensemble arbeiten zu können. Aber da hatte ich persönlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt meine, da irgendwie, ich habe ja schon seit 91, weiß ich, also ich hoffe nicht, nee, glaube ich nicht, ist nicht mein Ding.
Wusstest du während der Schauspielschule schon, dass das Schauspielern sich so breit fächern kann zu, weiß ich, Schauspielern vor der Kamera, auf dem Theater, Musical sprechen, synchron sprechen sogar? Oder hat sich das erst später für dich eröffnet?
Eine Ahnung hatte ich wohl, dass jetzt zum Beispiel nicht jeder einfach auf der Musicalbühne stehen kann, der will, sondern dass es da auch ein Handwerk gibt. Aber im Detail habe ich das definitiv erst da so richtig kennengelernt, auch was es bedeutet, ne, so Kameraarbeit oder ja, oder das Handwerk auf der Bühne, obwohl ich ja schon so viel auf der Bühne stand und auch schon wirklich viel gelernt habe, weil ich halt eben 1:1 mit Schauspielern im Ensemble gearbeitet habe. Aber da kommen ja dann doch nochmal viele Dinge dazu. Besonders fantastisch für mich war, dass wir eine Woche synchron, wie nennt sich das dann, Workshop hatten. Mhm. Im letzten Semester. Das hat mir wirklich so, ich glaube, Türen geöffnet, weil dann stehen da 4, 5 Mann aus einem Studio in Köln und sind 5 Tage die Woche 8 Stunden mit euch 8 Schülern da und arbeiten. Und da habe ich, Feuer. da hatte ich richtig Bock. Und dann habe ich auch mit denen danach, man sprach ja auch miteinander und dann lief das irgendwie ganz gut. Und ich merkte einfach, ich hatte so Bock, diese 5 Tage da zu machen. Und hatte dann auch großartigerweise die Möglichkeit, also wir alle, das nicht nur ich, dass auch eine aus der Redaktion dazu kam und auch gesagt hat, hier, ihr könnt euch auch melden, das ist mein Name so. Und das habe ich dann gemacht. Und das war tatsächlich für mich der Türöffner für Splendid Synchron.
Ach super, klasse. Mhm. Ich habe mich damals dafür interessiert und gedacht, wie macht man das denn? Was muss ich dann da machen? Und dann habe ich auch bei Splendid tatsächlich, ja, glaube ich, als erstes angerufen, weil das ja die Adresse ist hier, ja, auf jeden Fall in Köln. Und ja, wir machen dann irgendwann mal ein Casting mit dir. Dann hat man nach einem halben Jahr, habe ich nochmal angerufen, hey, habt ihr mich vergessen oder wollt, habt ihr mal Zeit für ein Casting? Ja, dann komm doch mal vorbei. Und dann, dann wurde ich dann beim Casting, wo ich eigentlich für mich Werbung machen wollte, eher mehr oder weniger in dieses kalte Wasser geworfen.
Ja, und so ist das dann halt erstmal häufig, glaube ich, ne? Absolut. Entschuldige, ja. Und das ist für mich wirklich, ich kann jetzt sagen, Stand heute und auch, ich glaube, all die Jahre schon, das Beste, was mir auf der Schule passieren konnte.
Ach super.
Ja.
Klasse. Mhm. Und seitdem bist du auch regelmäßig im Einsatz als Synchronschauspielerin.
Ja, genau. Also das sind jetzt, ich bin im 8. oder 9. Jahr, also seit 2012, das muss man rechnen, wie man sieht. Genau, da kann man auch direkt meine ersten Anfragen, also für mich und anfangs viel Ensemble, ne? Also irgendwie so im Hintergrund, wenn dann die Marktfrau noch Fisch, frischer Fisch oder was weiß ich ruft und dann mal hier und da vielleicht ein paar Sätze alleine gesprochen und dann vielleicht mal eine Rolle, die hin und wieder auftaucht und dann auch mal die Hauptrolle. Und das ist wirklich ein ganz, ganz gesunder Werdegang, wie ich finde. Da bin ich eh dankbar, auch was jetzt vor der Kamera angeht, dass ich da einen gesunden Werdegang machen, hinlegen durfte und jetzt nicht direkt irgendwie so den ZDF-Mehrteiler in der Hauptrolle gespielt habe. Habe ich noch nie. Aber, aber was ich sagen will, ist dieses Gesunde von, hey, du bist Teil des Teams und du siehst jetzt erstmal so ein bisschen, wie das, wie diese ganze Produktion läuft und was
du schaust, guckst dir ja vor allen Dingen auch viel ab bei den, ja, bei den Kollegen, genau, im
genau,
Ensemble.
Genau so. Und das habe ich halt eben bei meinen ersten Fernsehauftritten beim Kika auch ganz genauso erlebt. Ich habe ganz viel im Background gemacht und bin hin und wieder mal vor die Kamera geturnt, ne? Oder habe vor der Kamera geturnt, nicht im wahrsten Sinne. Aber und das.
Ist, da kannst du mal aus dem Bild gehen jetzt. Mach doch deinen Rat da hinten auf der Wiese.
Ja, ich kann besonders gut Ratschläge. Ja, das ist toll mit einer großen Schwester, die gerne turnt, da lernt man auch sowas.
Ja, die Ratschläge. Schön.
Yes, yes, auf jeden Fall. Und da bin ich total dankbar, dass ich das im filmischen, sage ich jetzt mal, also in der Kameraarbeit auch so erlernt habe. Nämlich erstmal Teil, nicht erstmal, man ist immer Teil des Teams, aber dass man, wenn man später mal in einer anderen Position ist, dass man weiß, das gehört alles dazu. Und ich bin großer Fan von, wir sitzen alle in einem Boot und das ist Teamwork hier. Das ist mir beim Synchron super, egal wo ich arbeite oder wo ich unterwegs bin, es ist das Team, was es zustande bringt.
Denn dann hast du auch nicht die komplette Eigenverantwortung für alles und kannst dich auf die Sache, die du machen musst, am besten konzentrieren. Ne?
Ja, und es braucht auch eben die anderen Handwerke. Klar, die Verantwortung, die teilt man sich, das ist auch leichter, aber auch eine gewisse Verantwortung fürs Team.
Ich finde es wichtig in einem Team, dass man auch weiß, was die anderen Teammitglieder, welche Elemente auf die zutreffen und für was die wichtig sind. Und wenn man davon sogar auch noch ein bisschen was versteht, umso besser, weil dann kann man denen auch ein bisschen entgegenarbeiten, ne?
Oh ja.
Also wenn man weiß, was das heißt, dass der Tonmann jetzt reinkommt und das Mikrofon einpegelt und warum er das Mikrofon auf die Entfernung hält und warum du nicht so reinsprechen sollst und auch nicht so reinsprechen sollst, das hilft ja unheimlich schon dann, um das Endprodukt einfach für alle Beteiligten besser zu machen.
Ja, also ich möchte auch immer offen sein und also offen für Vorschläge. Also ich bin und genauso bin ich aber auch diejenige, die sagt, ein Stück nach rechts und dann passt's. Also ja, für alle, die jetzt wissen, was ich meine, da ertappe ich mich ja auch immer wieder.
Ich will es nicht nochmal machen.
Ja. ja, genau, weil es halt eventuell möglich ist, wenn man es ein Stück nach rechts schiebt. Nee, aber genauso bin ich auch offen, wenn der Cutter mir irgendwie sagt, weiß ich nicht, breiter oder oh, ich glaube, der ist doch wütender oder sowas. Also ich bin einfach ein Fan davon, wenn jeder halt so mitsprechen darf. Also als Team, jetzt nicht irgendwer, der da gerade dran
nicht
vorbeiläuft.
Besser, besser. Ja, klar.
Nee, schon als Team natürlich. Und weil man sich irgendwie auch eingegroovt hat und auch weiß, wer da jetzt sitzt oder steht. Ja.
War es dann für dich mehr oder weniger, so wie es klingt, ein nahtloser Übergang von der Schauspielschule in das Berufsleben? Oder wie bist du da
Also
in welchen Bereichen vor allen Dingen war es ein nahtloser Übergang?
Ja, es war Gott sei Dank ein nahtloser Übergang, weil kaum war ich aus der Schule raus, fing zum Beispiel Splendid mit ersten Anrufen an. Und in welchen Bereichen fragtest du richtig?
Damit meine ich, war es hauptsächlich synchron oder war es auch direkt schon Theater oder war es direkt, ich weiß nicht, wann du angefangen hast im Kika, aber war es das direkt?
Das war also synchron und Kika war relativ parallel. Also es gab wohl auch so 1, 2, 3 Monate, wo ich dachte, jetzt hast du gerade nichts. Mhm. Und dann läufst du zum Amt und musst gucken, was brauche ich jetzt. Und dann gehst du in eine Catering-Firma und machst da ein paar Stunden am Tag deine 450 Euro, also im Monat.
Das hast du getan oder das hast du gedacht,
du müsstest machen? Das muss man jetzt also richtigerweise so sagen. Also ich kam aus der Schule raus und dann ist Januar. Und dann hast du erstmal gerade nichts, aber deine Miete und der Kühlschrank möchten gefüllt werden und die Miete bezahlt. Und dann bin ich wohl zum Amt, weil man muss sich ja dann melden. Mhm. Und dann wächst man auch, ne? Wird man auch Erwachsener. Und dann musste ich wohl auch irgendwas machen, um halt meine paar hundert Euro Miete auch reinzubekommen. Und dann stand ich auch in der Catering-Firma und habe da Nudeln geschöpft. Nudeln geschöpft.
Aber ich habe keinen Akzent aus Bund. Nudeln.
Nee, Nudeln. Sagt man da so. Ist Nudel, ganz, ganz bönisch. Und nee, also das gehört auch dazu. Und ich möchte mir auch niemals, in Anführungszeichen, zu schade sein, ein Regal einzuräumen. Also ich bin ein Mensch und diese Gesellschaft muss am Laufen bleiben. Und wenn ich dann ein Regal einräume, dann räume ich ein Regal ein. Das ist für mich nicht weniger wert als ein anderer Beruf. Und das habe ich damals aus der Not heraus dann auch, ich glaube, höchstens 2 Monate gemacht, im Catering da gearbeitet für 450 Euro. Und dann ging es aber so mehr oder weniger los. Und dann hatte ich beim Kika die wunderbare Möglichkeit, wie gesagt, auch ein bisschen im Background, aber auch halt vor der Kamera, bei einer Quiz-Sendung mitzumachen. Beste Klasse Deutschlands. Und da waren dann meine Anfänge. Hab einen fantastischen Steadicam-Operator kennengelernt, den Norman Bever. Und der wiederum kennt den Chef von einer Produktionsfirma, die Wissen macht, A produziert. Ah. Und er fragte mich dann, also Norman kam auf mich zu und hat gefragt, hier, kennst du eigentlich so und so? Nee, kennst du denn die und die Sendung? Ja. Kann ich dich da mal irgendwie vorschlagen? Und so waren meine Beginne dann auch seit 2012 im Mai bei Wissen macht A. Und das seitdem.
Was hat denn der Norman da von dir gesehen? War das eine Moderationssache? Oder?
Nee, tatsächlich habe ich da gar nicht moderiert bei der besten Klasse. Da habe ich dem Moderator, dem Malte Arkona, habe ich dann im On irgendwie mal so assistiert oder auch mal was beantwortet. Aber das hielt sich wirklich in Grenzen. Und Norman und auch sein Assistent, wir haben uns halt echt immer gut verstanden, nett gequatscht, Mittagspause zusammen gemacht. Und irgendwann fragte er mich halt eben, ob ich denn den Andreas Dölfs kenne. Ja, und so kam dann mein erster Kontakt zu Wissen macht A und zur lieben Dani auch, Redakteurin. Und seitdem turne ich auch bei Wissen macht A durchs Bild.
Im wahrsten Sinne hast du ja letzte Woche da geturnt. Da hast du den Triathlon vorgemacht, hast gelernt, wie der Triathlon funktioniert. Und yes. Auch wie Softball im Gegensatz zum Baseballspiel.
Ja, das ganz genau.
Sind das hauptsächlich die Sachen, die du so machst?
Ja, das ist ein guter Eindruck. Ja. Ne? Also in den 8 Jahren kommt einiges zusammen. Ich wurde auch schon mal gefragt, wie viele Beiträge ich denn, hat ein Kind mich gefragt, weiß ich nicht, muss ich hochschlagen? Ja. Kann ich nicht genau beantworten. Aber genau, das sind so Sachen. Ne? Esther geht ins Kino und fragt sich, warum gibt's hier Popcorn? Oder warum küsst der Mensch? Oder warum pupst der Mensch? Oder woher kommt die Redeart? Was auch immer. Und das sind dann so Themen, bei denen man wirklich auch dazulernen darf und viel erlebt.
Total schön und total unschuldig, in Anführungsstrichen, ne? Dieses Format. Ich finde das total klasse.
Ja.
Wie läuft das ab bei so einem Dreh generell?
Das ist ein sehr kleines Team. Wir sind ein paar Mann immer nur zusammen und drehen entweder ganz viel vor Grün, um halt eben dann im Nachhinein machen dann die Grafiker und Autorinnen ganz tolle Arbeit noch und beamen dich in irgendeine Zeit, die wir halt vorher vor Grün angedeutet haben. Naja, die Sache ist so, ich sitze zu Hause, bekomme die Anfrage im besten Falle und lese das Drehbuch und sage dann gerne zu. Und dann trifft man sich am besagten Tag und hat dann einen Tag dafür Zeit, so einen Beitrag wie zum Beispiel Esther fragt sich, wie funktioniert ein Fallschirmsprung oder ein Fallschirm. Und das ist natürlich jetzt was sehr Besonderes, was ich hier an dieser Stelle andeute, aber das habe ich halt auch machen dürfen. Oder fährt halt eben zu dem Kamelbesitzer sonst wohin und dann hat man diesen Tag und dreht dann Szene für Szene ab.
Durftest du Fallschirmspringen tatsächlich?
Ja.
Geil.
Ja.
Mit Kamel oder ohne?
Das musst du dir anschauen. Wismar da, Kika, 1925.
Haben die einen YouTube-Channel, wo man sich
ja,
das Archiv
ganz
angucken kann?
Ja, vor allem auch auf der Homepage wismar.de. Da kannst du, ich glaube, A im TV heißt der Reiter, auf den man klicken kann. Und dann siehst du halt immer, was gerade Premiere feiert, ne, am Montagabend zum Beispiel, oder was gerade wiederholt wird um 5.55 Uhr auf ARD Alpha. Mhm. Es läuft ja hoch und runter.
Und ich schätze mal, du hast dann auch jetzt keine Sache, da kriegst du dich eh nicht drauf festgenagelt, will ich auch gar nicht, keine Sache, wo du sagst, das ist mein Favorit. Ne? Also weil das Schöne ist doch eigentlich, dass es so breit gefächert ist, dass du einerseits Quatsch machen kannst bei Wissen macht A, in Anführungsstrichen, wenn du da vom Greenscreen auf so einer Box hängst und tust, als wenn du schwimmst.
Yeah.
Oder du sprichst synchron, oder?
Das ist schon die Abwechslung. Man sagt so, die Abwechslung macht es. Ich sag mal so, ich bin dankbar für die Abwechslung, die ich habe. Ich wäre garantiert auch ganz glücklich, wenn ich nur in Anführungszeichen eins der beiden Sachen machen dürfte, um die zwei jetzt mal so als mein Hauptding rauskristallisieren zu lassen. Nichtsdestotrotz ist es, ich genieße einfach beide Arbeiten so sehr, dass ich jetzt auch keins missen wollte. Bei der Synchronarbeit ist definitiv, das ist noch frischer für mich als die Schauspielerei. Weil die Schauspielerei, wie gesagt, die mache ich seit 91, aber natürlich in dem Format Wissen macht A bin ich einfach unfassbar glücklich und schätze das Team und bin dankbar, Teil des Teams zu sein. Bei Synchron ist das einfach immer noch eine Faszination, was bei rauskommt. Und es ist einfach in dem Sinne erst für mich 8 Jahre alt, hingegen die Schauspielerei, jetzt muss ich rechnen, 29 Jahre alt ist. Ne? Das nur mal so, um das so gegeneinander gegenüberzustellen. Aber das eine genauso gerne wie das andere.
Klar, ja. Die Synchronisation bringt natürlich auch mit sich, dass du da noch fast noch ein bisschen abwechslungsreicher eingesetzt wirst, ne, weil es da lernst du vielleicht auch immer noch neue Elemente kennen. Wir hatten kurz über Instagram Kontakt, dass du gesagt hast, du hast zum Beispiel Videospiele sehr selten oder fast noch nie synchronisiert.
Richtig.
Ne? Und ich habe das auch heute noch, dass ich, obwohl ich mich als etablierten Synchronschauspieler irgendwie so ansehe, ohne dass mich da allein auf die Schulter klopfen möchte, habe ich trotzdem immer noch eine Aufregung vor so einem Gig im Studio, dass ich reingehe, sage, okay, hoffentlich kriege ich das jetzt hin, damit Regisseur oder Regisseurin auch zufrieden ist und hoffentlich meckert der Cutter nicht, weil ich es immer zu kurz oder zu schnell mache und so, beziehungsweise hoffentlich haben sie mich auch richtig gecastet, nicht, dass sie nachher von mir irgendwie eine falsche Demo gehört haben und denken, ich würde eigentlich so eine Stimme haben, dann wäre es mir so. Ich finde es da immer noch aufregend, was da für neue Herausforderungen auf einen warten und vielleicht ist das auch der Grund, warum du das so, obwohl du es auch schon lange Zeit machst, noch so frisch und jung siehst.
Sehr abwechslungsreich, da gebe ich dir recht. Also es ist ja kein Tag wie der, was heißt, kein Tag ist generell wie der andere, aber keine Figur ist wie der andere. Und bei Wissen macht A, klar, da bin ich halt die Esther, die aber auch in Figuren schlüpfen darf. Also da ist auch eine unfassbar große Abwechslung geboten. Ne? Aber das ist es halt. Also jetzt, ich merke es ja gerade selber, 8 Jahre im Vergleich zu 29, natürlich ist da irgendwo noch was heißt natürlich? Nee, ich sag's so, unterm Strich Faszination für beides.
Ja.
Wirklich.
Wir haben beim Synchron auch schon des Öfteren zusammengearbeitet.
Ja, das wusste
unwissend.
Ich wusste es ja
unwissentlich.
Echt nicht.
Man muss ja sagen, für die, die es nicht wissen, man geht ja heutzutage in dieser Zeit, in dieser Pandemiezeit ohnehin nichts gemeinsam vors Mikrofon. Und auch sonst spricht man die Rollen getrennt ein. Auch wenn man vielleicht gerade irgendwie den gesamten Film über einen Dialog führt. Da sieht man auch wieder die Abwechslung. Du hast zum Beispiel in der Animationsserie der Harvey Street, also auf Englisch heißen die Harvey Street Kids, bei Netflix heißen die, glaube ich, die Harvey Girls.
Mietzen mittlerweile,
oder Harvey Mietzen, Harvey
ich glaub,
Girls.
Ich glaube, das wurde geändert.
Da sprichst du ja eine der Hauptrollen.
Yes.
Die, wie heißt sie?
Audrey.
Audrey, mit ihrer kratzigen Stimme.
Ja.
Ne? Ja, ja, mega, mega cool. Sowieso eine total süße, lustige
Super.
Serie, finde ich.
Ich liebe auch Audrey, wirklich. Ja. Bis zum Umfallen.
Ich war ja der Fredo, mit dem Cape, der immer so ein bisschen so ein kleiner Nerd war, der gerne auf Rollenspiele stand und totaler, fast ein Besserwisser war auch in manchen Sachen auch ein bisschen besserwisserisch. Und wir haben aber auch, ich weiß nicht, ob du das wusstest, den Film Halloween Haunt.
Nein, da warst du auch dabei.
Da habe ich die männliche Hauptrolle gesprochen.
Soll ich dir was sagen?
Was?
Sitzt mein Bruder mit seiner Frau im Kino und guckt, möchte sich irgendeinen Film angucken, plötzlich, also Oktober rum, plötzlich Trailer, Halloween Haunt. Und dann haben die da echt meine Stimme da irgendwie im Kino mit dieser Abschlachtung
genau.
gesehen. Und das war auch feierlich. Ja, echt? Da hast du die männliche Hauptrolle
gespielt.
Ja,
genau. Also wir haben da zum Beispiel auch Szenen miteinander gehabt. Und das war, wie gesagt, der Film kam im Oktober raus. Wir haben wahrscheinlich irgendwann im Sommer synchronisiert. Ich bin mir
nicht
mehr ganz sicher.
Ja, ich weiß auch nicht mehr
genau. Und ich frage dann manchmal so im Studio, wer spricht denn eigentlich hier mein Counterpart, mit dem ich mich gerade die ganze Zeit unterhalte, ne? Und dann hieß er, das spricht die Esther. Und dann sag ich, wer ist denn die Esther? Das ist die Esther halt, ne? Und die sagt, ach so, ja, okay. Aber, ne, auch ein Grund, warum wir hier sitzen und uns endlich mal kennenlernen. Ich finde es sind dann immer so Situationen, wo man denkt, man spielt mit jemandem zusammen, den man aber gar nicht kennt. Und das finde ich irgendwie in dem Moment richtig schade.
Mhm. Wobei, darf ich dich kurz was fragen?
Ja, bitte, gerne.
Wenn du dann synchronisierst und ja dann in der Regel die Originalstimmen hörst, weil du dir erstmal das Original anschaust, den Take, die Szene, die du halt eben jetzt bald spielen wirst, da hörst du ja dann in dem Fall jetzt amerikanisch. Ich meine, das war ein amerikanischer Film.
Mhm.
Ist das dann nicht für dich so? Also für mich ist dann halt der männliche Gegenüber, der halt dann eben mir auf Englisch antwortet, ist dann für mich eigentlich mein Mitspieler.
Ja, verstehe.
Also, weil dich höre ich ja einfach partout nicht im Studio.
Nee, genau. Generell, ich habe auch nur deine Stimme gehört in dem Moment, wo wir mal gesagt haben, wir hören mal rein.
Na klar,
ne?
So, na klar.
In so einem Moment,
ja, ja.
Ist dann.
Wenn sie mich dann schon aufgenommen haben, dann können, klar, dann hört man mal rein.
Genau, aber auch, wenn dann habe ich einen Take aufgenommen und dann wurde tatsächlich geguckt, aber mal gucken, wie das zusammen mit der Esther klingt, weil vielleicht war dann die Übersetzung bei dir geändert worden oder so und dann hört man mal rein und dann ist das ja auch der einzige Moment, wo ich als Sprecher in dem Moment das mal höre, wie es denn klingt, wenn der Hintergrund reingemischt ist, wenn der Counterpart mitspricht. Klar, als Gegenspieler oder als Mitspielerin oder Mitspieler habe ich natürlich eigentlich auch häufiger das Original.
Mhm.
Ich mag es aber auch ganz gerne mal zu hören, wie denn vielleicht eine Frage gestellt worden ist auf Deutsch, um dann direkt darauf zu antworten, vom Timing her oder auch von der Tonalität her.
Definitiv, das hilft.
Um das richtig abzugreifen.
Oh ja, das hilft. Das ist dann einfach die gemeinsame Sprache, ne?
Denn oftmals erwische ich mich dabei oder oftmals kommt es vor, dass der Regisseur oder die Regisseurin sagt, ja, das war zwar genau die amerikanische Kurve, Betonungskurve nachgemacht, aber mach mal bitte eine deutsche Kurve rein, weil die halt
geht
dieses,
so schnell, natürlich.
Gerade in diesem Film, der war ja, also ein Kumpel von mir hat ihn gesehen, hat gesagt, oh, ich finde das total cool, was du da für eine Cowboy-Stimme irgendwie so an den Tag bringst. So rede ich ja nie,
ja,
ne?
Ja.
Aber das ist halt dieses amerikanische Aufgegriff, dieser super coole Typ mit der Mütze und dann hat er die Girls dabei sich in diesem Haunted House und beschützt die alle.
Aber ich meine, das wird ja auch teilweise verlangt. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Castings ist, ne? Aber auf die Harvey Street Kids zu kommen, die Audrey mit ihrer dreckigen Stimme, als ich zum Casting ging damals vor dreieinhalb Jahren, da wurde mir halt erklärt, pass auf, das ist DreamWorks, die sitzen irgendwo in L.A., die sprechen kein Wort Deutsch, die haben eine Vorstellung von Audreys Stimme, weil die eben bereits die amerikanische Originalstimme haben. Die werden dich also nicht verstehen, aber die werden deine Attitüde heraushören. Wenn möglich, setz dich drauf. Also setz dich drauf im Sinne von, mach es sehr ähnlich. Und das ist mir irgendwie gelungen. Und dann kam das, passte das irgendwie noch vielleicht ins Ensemble oder es hat denen gut gefallen, wie auch immer. Dass, wenn man jetzt mal switcht auf Netflix zum Beispiel, natürlich sind das verschiedene Stimmen. Die Frau, die Audrey, ich habe gerade leider ihren Namen vergessen, die amerikanische Schauspielerin, die Audrey spricht, hat natürlich nochmal eine andere Farbe als ich. Aber es ist zumindest, oder auch das Schwedische habe ich mal, glaube ich, reingeklickt, oder Französische, welche Sprachen auch immer möglich sind. Die haben halt dann alle bei der Audrey das Dreckige.
So. Weil das war das Einzige, was sie casten konnten in dem Moment.
Richtig, weil Audrey ist einfach die Dreckige, die haut drauf.
Mhm.
Ne? Und Person in diesem Trio. Und das musste in dem Falle bedient werden. Weil ich komme drauf, weil du jetzt sagst, dann bist du halt vielleicht eher so der Cowboy, der Mädchenaufreißer, klischeehaft, bla. Ne? Und wenn du das bedienen kannst, dann ist das ein Grund, dich zu besetzen.
Es stimmt aber, dass das auch von Casting oder von Job zu Job anders ist, dass man mal hört, setz dich bitte genau drauf. Also ich hatte auch schon so eine Animationsserie, da sollte ich auch den Hauptcharakter sprechen der Serie und der musste die ganze Zeit immer so sprechen. Ne? Also auch so ein bisschen dreckig, kehlig, weil die auch kein Deutsch sprachen und somit auch nur von der Tonalität her casten konnten. Und das hörst du dann manchmal im Studio, setz dich bitte genau drauf, also stimmlich, setz dich genau drauf. Oder aber auch manchmal, und das finde ich dann auch ganz schön, die machen das zwar im Original so, aber wir machen das mal im Deutschen ein bisschen
das
anders.
Das stimmt.
Da kann ja dann auch die Synchronisation daran wachsen und das auch aufwerten, finde ich. Wenn das nicht nur vom Synchronbuch her vielleicht sogar ins Deutsche übersetzt, sondern auch tatsächlich von der Stimmung her.
Oh ja, also da fällt mir direkt auch eine Produktion ein, die ich bei Splendid mitsprechen darf. Pete the Cat ist eigentlich ein Bestseller-Buch aus New York, glaube ich tatsächlich, oder zumindest USA. Und da darf ich einen französischen Akzent ein bisschen mitsprechen. Da bin ich ein kleiner Hund, die Emma. Und im Original spricht diese Emma, der Mops, spricht ein Mädchen mit so einem nicht ganz sauberen Englisch. Und Splendid, oder vielleicht auch dem Auftraggeber, war aber nicht wichtig, dass es ein Kind spricht. Oder zumindest spreche ich das jetzt. Und nicht kindlich, aber französisch angehaucht. Und da zum Beispiel, ne, das ist halt wenn du da mal switchst auf Originalsprache, hörst du halt echt ein Kind. Mhm. Und im Deutschen hörst du ganz klar einfach eine etwas niedlich angehauchte, aber halt eben nicht sehr kindliche Stimme.
Und im Englischen ist es nicht mit französischem Akzent, sondern eher dieser leichte Sprachfehler.
Ja, sie spricht dann so ein bisschen, I want to kick the ball aussi. So, ne? Also die verwenden das so ein bisschen anders. Die machen halt ihre Art und Weise daraus, die in Anführungszeichen ausländische Sprache halt da einzubauen. Und bei uns ist halt die französische Sprache halt dann eher durch dieses Verwaschene halt, also das typisch französisch.
Ja, aber das finde ich super, dass das aufgegriffen wird und nicht einfach glatt gebügelt wird, wie es leider häufiger sonst passiert. Mhm. Weil sonst ist ja das höchste aller Gefühle, dass man mal einen russischen Akzent sieht als Bösewicht in einem synchronisierten Film.
Da kommen wieder zur Pauschalisierung, ne? Ja, das ist aber wirklich schade. Das habe ich auch in Amerika stark gemerkt. Ich habe da auch viele Filme geschaut und plötzlich spricht da einer britisch. Und all of a sudden ist das dann eine ganz andere...
So sophisticated.
It's a different kind of person. A different kind of... Character. Und dann fragst du dich doch als Zuschauer in Amerika, warum ist da jetzt der Brite? Wir haben doch genug Amerikaner, die das spielen könnten. Ja, weil es Sinn macht. Weil das irgendwie jemand sein soll, der halt eben nicht von hier ist. Der irgendwas mitbringt. So, dann guckst du aber deutsche Synchronisation und das finde ich sehr schade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und die sprechen einfach alle Deutsch. Und dann hast du halt nicht diesen sprachlichen Vorteil, den die Amerikaner direkt beim Hello haben. Mhm. Und das geht oft flöten und da frage ich mich manchmal, wie könnten wir das denn in Deutschland anders umsetzen?
Das wollte ich gerade sagen, also ich würde jetzt gar nicht reinblöcken, nur einfach, ja, ich finde das auch kacke, sondern ja,
nee,
das
ich bin
ist schade.
Auf jeden Fall konstruktiv.
Ja, genau.
Ja, klar, Logo.
Ja, das ist schade, aber ich wüsste halt auch nicht, wie. Es wurde damals irgendwie in der Zeit der sogenannten Balla-Balla-Synchronisation irgendwie umgesetzt, dass dann halt der alte chinesische Weise hatte dann als Joke einen schwäbischen Akzent oder so. das ist natürlich total hirnrissig und bescheuert.
Natürlich.
Oder Terence Hill und Bud Spencer Filme, die sind halt auch so quatschig synchronisiert. Aber wie willst du das sonst machen, ohne dass du ihm so ein Vokabular reindonnerst? Das muss ja dann halt auch immer wieder auf Lippe passen und das ist halt echt das Schwierige.
Da kommen wir aber auch wirklich nochmal so an Punkte, die man sonst vielleicht nicht so mitbekommt, wenn man jetzt nicht ständig im Studio steht. Ich will da halt eben überhaupt keinen anschwärzen, weil die Gespräche hatten wir auch schon im Studio. Wie machst du es? Ich will nur mal so eine Aufmerksamkeit dahin lenken, dass wenn jetzt irgendeiner zu Hause sitzt und sagt, ach, ich guck mal ein Original und dann spricht da plötzlich in Miami jemand britisch, dann fragst du dich auch als Deutscher, hä? Also glaube ich. Warum spricht der denn jetzt anders? Oder ein Ossi oder so, ne? Also, dass der halt dann wirklich so einen australischen Slang da mit reinbaut. Da manch einer fragt sich doch so. Und dann stehen wir im Studio und denken auch teilweise, in dieser Szene machen die jetzt einen unfassbar guten englischen Witz. Der funktioniert aber nur in der englischen Sprache, weil der halt eben ein Wortwitz ist. Genau. Und da sind wir auch manchmal dran. Und dann gibt's halt eben, so habe ich gelernt, die Möglichkeit, entweder übernimmst du ihn halt und übersetzt den stumpf, dass halt der Wortwitz in Anführungszeichen einfach übersetzt wird, ist dann aber eventuell weniger lustig bis gar nicht, weil es nicht funktioniert. Oder aber du sagst, okay, da machen wir jetzt den deutschen Witz drauf, der ähnlich...
Wir müssen den kulturell auch umsetzen.
Genau, kulturelle Umsetzung. Und das sind ganz interessante Gespräche, mit denen habe ich ja dann letztendlich weniger zu tun mit der Überlegung, weil wenn ich ins Studio oder wenn du ins Studio kommen, dann ist das ja in der Regel schon alles fertig.
Das Synchronbuch steht ja und
ja, genau.
Das ist hoffentlich gut umgesetzt
worden. Aber das sind ganz, ganz viele Gedankengänge, die vorher halt gemacht werden müssen, getroffen werden müssen.
Ich finde es immer sehr interessant, im Synchronbuch steht ja dann meistens dafür dann so eine Hochzahl und dann steht unten drunter so ein Link irgendwie. Manchmal steht auch eine Erklärung drunter. Im Englischen sagt er hier das und das, das funktioniert im Deutschen nicht, deswegen habe ich das und das gewählt. Also als Rechtfertigung fast schon, ne, ganz süß.
Ja, oder
aber
wenn ein Name fällt, der in Deutschland vielleicht gar nicht so...
von einem Footballspieler oder so,
richtig,
den kennt
dann
keiner.
Steht auch unten der Wikipedia-Link oder so.
Ja, genau, absolut.
Ja.
Ich finde es vor allen Dingen schwierig dann auch, wenn die Bösewichte Deutsche sind und die Protagonisten verstehen die Bösewichte nicht, weil die Deutsch sprechen. Und im englischen Original. Und im Deutschen ist es halt alles Die Hard, ne? So stirbt langsam eins. Die sprechen alle einfach Deutsch die ganze Zeit durch in der Synchronisation und Bruce Willis tut so, als versteht er die nicht. Die Terroristen, ne? Obwohl er dieselbe Sprache spricht, ne?
Da müssen echt Entscheidungen gefällt werden.
Andererseits auch im Original ganz oft, läppsch finde ich, wenn dann die Meute deutscher Bösewichte plötzlich sich untereinander auf Englisch mit einem deutschen Akzent unterhält.
Ja.
Also, come on, guys. Jetzt gib dem doch einfach also dann bucht doch deutsche Schauspieler, weil richtig. Man hört, wenn die Deutsch sprechen, klingt sonst ja. kacke. Hört man ja auch bei Die Hard leider noch oft. Schießt den Fenster. lasse Deutsch sprechen und gewinne Untertitel. Nein,
Quatsch. Ja.
Wie heißt das denn richtig?
An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, auch da gibt es Regisseure, die sind so offen und bereit, dann auch im Studio, in den Aufnahmen, während der Aufnahmen, noch sich auch Ideen von Sprechern halt anzuhören. Nicht, weil alle anderen so, weiß ich nicht, von oben herab, das meine ich gar nicht, aber in dem Moment, wo es ja eigentlich nur noch tak, 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 tak läuft, im besten Falle, wo wir alle auch drüber glücklich sind, nee, auch da noch zu sagen, ich glaube, oder dass ich dann vielleicht auch sage, oder sollen wir vielleicht das mal ausprobieren? Oh, ja, oder der Cutter dann irgendwie noch ein Einwort. Das finde ich genial. Ich liebe das, wenn Leute an einem Strang ziehen.
Ja, weil du dann am Ende einfach glücklicher bist mit dem Gesamtprodukt. Ne? Also oder wenn man sagt, lass uns auf das Take nochmal zurückgreifen später. Ich überlege mir mal was. Und dann ist plötzlich irgendwie eine halbe Stunde, machst du was anderes und dann kommt der Regisseur, ich habe mir was überlegt und das ist dann richtig gut.
Ja.
Das macht dann auch viel mehr Spaß.
Diese Flexibilität finde ich genial.
Hast du denn schon, wir haben jetzt oft über Splendid gesprochen, weil das wie gesagt schon die Adresse hier so ist in Köln, hast du denn auch schon ein bisschen die Fühlern außerhalb Köln ausgestreckt häufig?
Ja, ein wenig. Also
es ist schwieriger im Westen Deutschlands, sag ich mal, für die Zuhörer, ne? Weil du hast nicht diese Massenproduktion wie in Berlin und auch nicht die hochkarätigen, in Anführungsstrichen, also qualitativ hochwertig wird hier auch produziert, aber es sind halt jetzt nicht Game of Thrones oder Simpsons oder Family Guy würden nicht hier.
Zumindest nicht ständig so, ne?
Genau,
oder so am laufenden Bande. Wenig. Also ich bin sehr stark hier schon in vor allem NRW verankert, ne? Also Gott sei Dank gibt es auch verschiedene Studios. Splendid ist definitiv ein Türöffner für mich gewesen. Darüber hinaus habe ich auch in anderen Studios definitiv schon gesprochen, auch in Belgien in einem.
Bei Studio 100?
Ja, du auch.
Ja, da habe ich auch mitgemacht.
Und weißt du was? Kennst du Benedikt Hahn?
Ja.
Klasse Typ. Mit ihm habe ich auch auf der Schule gelernt. Also nicht im gleichen Semester, aber wir haben uns da kennengelernt und quasi ähnliche Ausbildung genossen. Und mit ihm arbeite ich auch gerne zusammen und manche Male. Und da hatte ich nämlich den Moment, dass ich ein junges Mädel gesprochen habe in einer, ich glaube, flämischen Produktion.
War das die Ghost Rocker?
Das mag sein.
Die Ghost Rocker, ja klar, die habe ich auch gemacht.
The Ghost Rockers, the Ghost Rockers.
Also habe ich so viele verschiedene, das waren ja nicht über mehrere Staffeln auch.
Ja, vier, fünf oder so.
Ich hatte dann immer, für eine Staffel war ich immer ein Charakter.
Ja, irgendwie wurde ich da auch immer eingesetzt. Ja. Und plötzlich sagten sie, ja, wir machen mal eben den deutschen Counterpart dazu an. Und dann war das ja Benedikt. Ich so, ich kenne die Stimme. Und das ist halt genial, weißt du. Super. Oder mit der Fabienne hatte ich das garantiert auch schon mal, weil sie mir auch sehr im Ohr sitzt, im Positiven. Und ich ihre Stimme einfach auch schon kenne. Und dann, ach, ich freue mich dann immer ein Ast, wirklich. Also es gibt auch andere Studios definitiv. Ich habe jetzt aber noch keinen Fuß in die Berliner Tür zum Beispiel gesetzt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das dann organisatorisch. Ich wird ja klar sofort da sprechen. Aber wie flexibel bist du? Wenn die dich jetzt einsetzen und eine Rolle für dich haben, können die dir garantieren, dass es dann in der Kalenderwoche 43 halt passiert? Oder ist das dann so wie jetzt hier zum Beispiel, ich kriege einen Anruf, kannst du nächste Woche Dienstag? Ja oder nein? Oder können wir nicht doch Mittwochabend machen oder so? Und Berlin ist halt einfach eine Distanz von 600 Kilometern ungefähr. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also hier in NRW bin ich halt einfach flexibler, weil ich halt hier sitze. Punkt. Hamburg, München, Berlin ist einfach eine andere Logistik dahinter. Will aber nicht sagen, dass ich da keinen Bock drauf hat. Klar habe ich auch Bock drauf. Es ist nur einfach ein anderer Gedankengang und Aufwand. Ein sehr großer Aufwand einfach dahinter.
Ich gebe dir da recht, du bist da nicht so flexibel und spontan einsetzbar. Und teilweise läuft das Booking auch anders als hier, wo es fast noch familiärer und kollegialer ist, sag ich mal. Weil du, wie du sagst, du wirst angerufen und dann wirst du ganz freundlich gefragt, ich bin dann und dann im Studio, wann könntest du denn? Wo kann ich dich denn reinpuzzeln bitte? Ja. Ne? Dass du fast schon ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nur drei Optionen nennst. Und häufig habe ich gehört, dass es in anderen Gegenden, besonders in Berlin, da bucht sich das Studio einfach in deinen Kalender rein, mehr oder weniger, und verfügt dann fast über deine Verfügbarkeit in dem Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht, obwohl wir hier schon die etablierten Synchronschauspieler und Sprecherinnen sind, dass wir dort nochmal auf einer anderen Ebene anfangen müssten. Alleine deswegen, weil sie vielleicht, obwohl wir gute Referenzen haben, weil sie für sich selber nochmal sicher gehen wollen, dass wir auch liefern können. Und für zwei Stunden Menge Ensemble nach München zu fliegen oder nach Berlin zu fahren, auf gleich, ist halt einfach dann nicht möglich. Ne?
Ja.
Und da muss man natürlich beide Seiten verstehen. Einerseits finde ich es auch, habe ich auch Freunde oder Leute, die sagen, immer wieder dieselben Stimmen in der Serie, weil das halt in Berlin gemacht wird und da hört man immer dieselben, auch wenn es viele dort sind. Und man will natürlich als Sprecher oder Schauspieler auch irgendwie ein Stück von dem Kuchen abhaben, dass man denkt, ich will auch mal in dem geilen Film mitspielen oder sprechen, ne? Aber du musst halt sehen, dass es für beide Seiten irgendwie umzusetzen ist.
Und du sagtest eben, da sind halt auch viele und also viele mehr. Das ist wirklich also ein riesen Angebot an Sprechern mittlerweile in Berlin. Und es ist ja auch nicht so, dass es jetzt gerade weniger wird. Es ist ja eher so, oh, Berlin, lukrativ. Wenn ich jetzt beginnen würde und total flexibel wäre, also jetzt hier keine Bindung hätte, jetzt zum Beispiel an Köln oder so. Hey, und ich würde gerade aus der Schule rauskommen und dann erfahren, in Berlin, da geht's richtig ab. Wer weiß, wäre das nicht damals vor 8 Jahren für mich ein Grund gewesen, rüberzuziehen? Oder zumindest so ein Standbein aufzubauen. Jetzt höre ich aber auch von Kollegen, wie voll das da ist und wie das da auch, was du gerade auch beschreibst, ich hörte das auch schon, wie das da abläuft mit der Buchung und Eingriff in den Kalender und dann tragen die sich da ein und dann ist das gesetzt und also einfach anders, nicht so familiär wie hier, wie du eben sagtest, das war ein gutes Adjektiv. Also ich will sagen, Berlin ist super lukrativ, das führt dazu, dass mehr und mehr hinziehen. Wenn mehr und mehr hinziehen, bedeutet das aber auch wieder ein größerer, vielleicht weniger Angebot als Nachfrage, so, ja genau. Also mehr
größere
wollen,
Konkurrenz, ohne das jetzt feindlich zu meinen.
Ja, ganz genau. Also und ich weiß nicht, wie das gesund aufgehen soll.
Ja, auch wenn jetzt, man muss ja sagen, in den letzten Jahren durch die ganzen Streaming-Dienste und es kommen ja immer mehr online, wird immer mehr produziert auf jeden Fall. Das merkt man ja auch schon hier. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich, ohne da jetzt zu resignieren, aber da sind wir, glaube ich, besser aufgestellt, wenn wir in Anführungsstrichen hier bleiben und unsere Position hier festigen.
Also ich habe da 2 Punkte. Also nochmal zum Thema auch Flexibilität. Das soll natürlich jetzt nicht so klingen, dass du und ich jetzt nicht bereit wären, nach München oder Berlin für einen Synchronauftrag zu reisen. Überhaupt nicht. Meine Güte, in der heutigen Zeit, da setzt man
Ich habe
auch
schon
eben,
gemacht
ja,
für
eben.
Computerspiele.
Also ich fahre auch schon mal nach München und habe dann beim BR zu tun und sowas. Das ist natürlich, das macht man, das gehört auch zur Selbstständigkeit dazu. Was ich aber sagen will ist, es gibt ja auch mehr als die Arbeit. Also es gibt ja auch mehr als dann vielleicht den einen Job. Ich bin ja auch in Köln aus anderen Gründen. Und natürlich ist der Job mir sehr, sehr wichtig, aber wie ungesund, wenn sich alles nur noch um deinen Beruf dreht. Und ich mache das ganz gerne und so Gott will, gerne auch bis ich nicht mehr bin, dass ich das wirklich bis zum Lebensende ausführen darf. Gerne, gerne, wenn das der Plan von Gott ist, dann mache ich das wirklich gerne, weil ich da so viel Freude habe und auch gerne dafür nach Berlin reise und nach Hamburg und München und weiß der Geier. Aber es gibt noch andere Dinge und ich habe auch noch andere Aufträge und ich bin einfach so dankbar, wie es gerade hier läuft und bin auch um jeden Job dankbar, der mich woanders hinführt. Gar keine Frage. Aber liebe Menschheit, nicht kaputt machen, weil man meint, man muss jetzt flexibel sein.
Und das ist auch eine Sache, die man auch erstmal lernen muss in so einem, ich glaube in jedem professionellen Beruf, in dem man arbeitet, dass wenn man eine Anfrage hat, dass man nicht direkt alles dafür stehen und liegen lässt, alles
Dankeschön,
dafür, gerne geschehen, ne? Sondern dass man auch denkt, okay, ich bin da jetzt zwar voll hinter und wenn ich da auf ein Casting gehe, dann gebe ich da alles und ich, es wäre geil, wenn ich diesen Job oder diesen Auftrag bekomme, aber wenn nicht, dann geht nicht die Welt unter und ich habe mir nicht die und die Freunde oder Familienmitglieder vergrault, weil ich es habe sitzen lassen an ihrem runden Geburtstag oder so, weil ich gesagt, nee, es könnte ja sein, dass ich diesen einen Job und fürs eigene Wohlbefinden innen drin, ne?
Also ich bin ja nicht wertvoller. Also ich bin der Meinung, dass ja jeder Mensch einen Wert in sich hineingelegt bekommen hat und ich bin nicht wertvoller, wenn ich mehr zu tun habe. Wie soll ich denn dann einem gegenüberstehen, der arbeitslos oder arbeitssuchend seit 3 Jahren ist? Der ist doch genauso wertvoll wie ich. Nur weil ich gerade was zu tun habe und er nicht, hat das für mich keinen Grund, ihn weniger wertvoll zu sehen. Und wenn ich jetzt gerade einen Job nicht bekomme, weil wir haben ständig Castings und dann bist du es halt auch ständig oder ganz oft oder manchmal nicht, dann bin ich Esther doch nicht weniger wert. Dann hat die Stimme gerade nicht gepasst, wie meine Schwester auch mal sagte, ne? Dann warst du gerade nicht passend. Und ja, das ist mir einfach so wichtig, dass man sich nicht zerreißt, weil ich glaube auch, dass man jüngeren Generationen, vielleicht auch beginnend mit unserer, so eine krasse Flexibilität aufschwatzt, dass man alles dafür tun muss und immer sofort erreichbar und das Handy nicht mehr ausmachen und ständig sich in einen Flieger oder einen Zug setzen, nur um irgendwie zu einem, weiß ich nicht, einen kleinen kurzen Job oder sowas zu fahren, was einen innerlich zerreißt, aber man das auch nicht zugeben darf, weil man Karriere ist wichtig und das ist ja auch mein Wert. Wer bin ich? Ja, ich bin ja nicht mein Beruf.
Ja, das ist sehr schön gesagt. Es ist wichtig, da da auf dem Boden zu bleiben. Und dann ist es schön, dass es dann solche Elemente gibt und Firmen oder Leute, die mitarbeiten, die das dann halt auch eben wertschätzen. Und wie wir gerade eben sagten, anrufen und sagen, hör mal, ich bin dann und dann, wann hättest du denn Zeit? Und nicht, du musst unbedingt da kommen, sonst entscheide dich bis heute um 16 Uhr, sonst hast du den Job nicht oder so. Ne?
Ja, was ein Druck.
Das ist echt Kacke. Da muss man sich echt von lösen.
Und Entschuldigung, das haben wir ja dann nicht einmal in unser Leben, dass wir diese Entscheidung treffen müssen. Das ist ja ständig.
Ich erwische mich manchmal dabei, dass sobald ich einen Job bekommen habe, weil ich das Casting gewonnen habe oder weil ich Bestätigung dafür bekommen habe, dass dieses, ich weiß nicht, wie man es nennt, dieses Dopamin, was dann im Gehirn ausgeschüttet wird, dieses Glücksgefühl, dass das so kurz nur ist, dass ich schon wieder denke, ja okay, aber was mache ich denn danach? Hoffentlich habe ich danach dann schon wieder den nächsten geilen Job.
Ja,
ne?
Und das ist
ja eigentlich total krankhaft. Ne? Dann lieber, das ist das Klischeehafteste, was es gibt, ne? Aber lieber in diesem Moment erstmal leben und zu sagen, wie glücklich bin ich denn jetzt gerade hier, dass ich mich jetzt aufs Fahrrad schwingen kann und ich fahre jetzt in mein eigenes Studio hier rein und mache in meinem eigenen Tempo diese Synchronaufnahme oder was auch immer.
Ja, das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das bei uns halt eben nicht so eine einmalig oder vielleicht einmal im Jahr passierende Geschichte ist, sondern ständig. Ständig. Und das kann eben dazu führen, dass das, wie ich finde, einen ungesunden Zustand annimmt.
Und dass sowas jetzt auch gleich vorbei sein kann, hat uns ja die Zeit jetzt gerade gezeigt. Bei vielen Kollegen und Kolleginnen oder Freunden, die in jeglicher Branche sich sicher gewogen haben. Und plötzlich ist der Stammkunde, für den sie seit 20 Jahren gearbeitet haben, leider abgesprungen oder so.
Ja.
Ach, was für eine traurige Tristesse, in der wir jetzt gelandet sind.
Ja, es ist halt gerade aktuell, aber auf der anderen Seite sind wir auch schon sehr lange fröhlich hier gewesen.
Ja,
ne? Kein Gefühl ist irgendwie, sollte unübersehen bleiben.
Wir
ne?
brauchen ja auch eine gewisse Dramaturgie hier.
Ja.
So.
Oh, war, jetzt kommt noch ein Klimax. Weil, wenn wir Aristoteles jetzt hier bedienen, dann muss aber noch ein richtiger Klimax kommen.
So, wie können wir das denn hier mit dem Feuerwerk beenden? Was steht denn für dich an für ein Feuerwerk demnächst? Was hast du denn noch gut, das Problem ist ja oft, wenn man die Sprecher hier fragt oder die Synchronschauspielerinnen, was steht denn, worauf können wir uns denn jetzt freuen von dir? Oftmals darf man es ja gar nicht erwähnen, weil es halt erst ab Release-Date erwähnbar ist.
Das stimmt tatsächlich. Also bei einer Produktion kann ich es auch gar nicht erwähnen. Bei was mir aber sofort eingefallen ist, ist, ich lese ja Grundschülern vor. Nochmal.
Ach schön.
Ich lese ja Grundschülern vor. und das kam, als du gerade die Frage formuliertest, dachte ich, ich gehe wieder in die Grundschule. Ja, ich finde das so schön. Ich bekomme Zeit geschenkt, Kindern vorzulesen. Und die Schulen nehmen sich auch, oder machen es auch möglich, dass da jemand von außen kommt und Kindern vorgelesen wird. Ach, und das genieße ich. Also Kinder sind coole Menschen und das ist für mich wirklich auch ein Teil meines Berufes, sage ich jetzt mal, den ich auch ganz neu entdeckt habe und den ich fantastisch finde.
Das ist bestimmt sehr dankbar, oder? Wenn man da sitzt und die hören einem mit offenen
Ohren. Ja, aber so richtig. Und ich bin total dankbar, weil ich sitze da mit 7-8-Jährigen und die sind einfach gut drauf. Und klar, die sind dann auch mal laut, aber dann schwinge ich da meine Pädagogik so ein bisschen so, warum bist du laut? Sollen wir nicht mal alle gerade kurz laut sein? Dann sind wir alle kurz laut und dann sind wir wieder ruhig danach.
Ist es denn was Interaktives generell oder sagst du, ich lese jetzt eine Stunde vor und ihr habt jetzt gefährlich den Mund zu halten?
lasse ich jetzt mal offen. Nee, bei mir ist interaktiv. Also cool. Als ich letztens Pipi Langstrumpf vorgelesen habe und dann das Pferd da irgendwie lang galoppiert, da habe ich gesagt, oh, da stampfen wir jetzt aber alle mal kräftig auf den Boden.
Cool.
So halt, ne? Das ist, die sollen ja nicht schlafen. Also, ja, deshalb. Ich bin gerne da interaktiv. Ich bin jetzt kein, ich sehe mich nicht so als Entertainer, aber wenn ich vorlese, hey, dann kommt halt auch die Synchronsprecherin durch und dann hat halt jeder echt eine andere Stimme dann auch, ne? Deshalb, also wenn du mich fragst, worauf ich mich freue, dann ist es das, ganz klar. Super. Neben meinem eigentlichen Beruf.
Ja, schön. Vor allen Dingen ist das eine total ehrliche, tolle Antwort. Also, sehr nobel von dir, dass du nicht sagst, ja, ich habe jetzt bald diesen Riesendreh, da freue ich mich drauf, sondern dass du sagst, ich freue mich drauf, jetzt bald bei den Grundschülern was vorzunehmen.
Ich komme wieder dazu, ist alles gleich wertvoll, also ich mache da keinen Unterschied. Schön.
Als Schauspielerin oder Schauspieler hat man ja häufig den Drang dazu, irgendwie alles so ein bisschen zu lernen, alles so ein bisschen zu können, weil alles, gerade was man mit den Händen macht, deswegen fuchtel ich ja gerade so ein bisschen rum, kann man ja irgendwie so benutzen, sei es irgendwie gut mit Spielkarten umgehen oder irgendwie, du hast eben gesagt, vom Ratschlagen gesprochen irgendwie so.
Ja.
Gibt es da etwas, was du so als besondere Fähigkeit dir angelernt hast, wo du sagst?
Was mir gut hat während der Ausbildung ist eine gewisse Agilität körperlich, also dass ich halt sportlich agil, glaube ich, bin und irgendwie schnell auch körperlich unterwegs sein kann. Sprich, dass mir, wenn irgendwas Körperliches jetzt bei einem Dreh oder so verlangt wird, ich immer sofort dabei bin. Da half bestimmt auch der Turnverein damals bei meiner Tante. Da half bestimmt auch das Voltigieren oder das, welche Sportart auch immer ich
getrieben habe. Was heißt Jonglieren?
Voltigieren. Turnen auf dem Pferd.
Ach so.
Ja. Aber auch Jonglieren, ja. Das haben meine Schwester und ich auch mit Orangen in der heimlich hinten bei uns im Schuppen halt geübt, weil die halt ständig runterfielen, bei mir. Also diese Art ja von Fähigkeit, wenn es jetzt, ja, ist ja eine.
Ja.
Die habe ich halt damals schon auf der Schauspielschule mitgebracht und die kann ich auch jetzt oder setze ich auch sehr gerne ein. Ist das so die Richtung, die du beantwortest?
Ja, genau, richtig. Ich denke gerade, also ich bin zum Beispiel damals noch vor der Schauspielschule, als kleiner Junge war ich auf der Einradschule.
Hey, ja, das habe ich auch gern gemacht.
Ach ja,
super cool.
Guck mal, das ist mega. Und ja. das sind einfach so Sachen, die man sich ja gern dann auch mal in eine Vita schreiben kann, wenn man es kann.
Ich tanze gern, ich singe so gerne und da auch wieder, ach, da freue ich mich auch zum Beispiel. Bei Pete the Cat, da singe ich auch so gerne. Da singen wir viel und gerne und die Ilja, unsere Regisseurin, die singt auch fantastisch und der Arno im Ton, der leitet uns da
ist
oder
ja
mich
musikalisch,
da super.
Ja, absolut. Oh, also mit denen habe ich, also bei Pete the Cat habe ich nicht mitgemacht, aber bei der Harvey Street haben wir auch viel gesungen.
Ja, da haben wir auch total viel gesungen.
Ne? Besonders die große Nummer ganz am Ende.
Irgendwie. Oh ja. Ja, also das habe ich auf jeden Fall mitgebracht, weil ich einfach unfassbar gerne singe. Nicht gelernt, aber unfassbar gerne singe. Und da schaltet sich mein Kopf total aus und da geht alles nur noch intuitiv durch den Bauch.
Abgesehen vom Synchron, machst du denn auch noch andere Sprecher-Gigs hier und da?
Ja, also Synchron ist schon 95%. Mhm. Also, ja gut, was wir ja auch, ich nehme an, du auch häufig machen, sind so Dokus, ne?
Dass man genau,
so,
ja klar.
Ja, das ist ja auch nochmal anders als Synchron, würde ich sagen, oder Voice-Overs oder sowas. Wie gesagt, leider wenig bis gar kein Computerspiel. Da hätte ich echt richtig Bock drauf. Habe ich einfach noch nicht so den Fuß drin. Und dann ertappe ich mich halt immer wieder, dass ich halt dann doch synchronisiere und dann läuft das halt so weiter.
Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Vielleicht ist ja jemand jetzt auf die Stimme aufmerksam geworden. Da hat gedacht, oh, da möchte ich mein nächstes Hörbuch auf jeden Fall von der Esther.
Ja, ich kann auch sprechen. Also ich kann auch
ordentlich sprechen. Nenn doch mal kurz deine Webseite. Da können ja dann Leute auch mal reinhören.
Ja, die ist ganz simpel. Die ist estherbrandt.de und Esther mit TH und Brandt wie der Willi mit DT. Estherbrandt.de. Instagram bin ich auch Esther_Brandt_. Ja, also ich würde sagen, Instagram ist so das... da schwimme ich so mit dem Fluss. Das ist so das Aktuellste bei mir. Und auf der Website gibt es dann einfach mehr Infos. Ne? Also da kannst du dann auch mal dich durchklicken, was ich so singe oder spreche. Ein paar Fotos angucken, wenn man mich auch mal sehen will. Aber ja, Hältchen Grenzen.
Und wenn man dich sehen will, dann kann man ja immer bei Kika einschalten. Ne?
Ja,
bei
Kika geht immer.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Unter anderem. Ich habe ja auch andere Formate gemacht. Aber Wissen macht A ist definitiv das, was einfach seit 20 Jahren läuft und was fast jeder kennt. Mhm. Ne? Also genau, da bin ich dankbar für, dass ich da im Kinderfernsehen so viel schon machen und lernen durfte, auch mit meinen lieben Kollegen, mit André Gatzke zum Beispiel, der mich schon ganz früh in meinen Anfängen vor der Kamera wirklich freundschaftlich, liebevoll an die Hand genommen hat und mir auch super Tipps gegeben hat. Und ich sage es euch, Leute, kollegiales Verhalten, also auch einfach mal über Gagen zu sprechen. Auch einfach mal darüber zu reden, was man auch verlangen darf oder was der andere so bekommt. Ich muss da ja nicht mit Hinz und Kunst drüber reden, das hat niemanden zu interessieren. Aber wenn du dann zum Beispiel Kollegen hast, die das schon seit Jahren machen und dir dann auch Tipps geben können, wie sie sich da so verhalten, dann ist das Gold wert.
Ich bin auch ein großer Freund von Wissen teilen, anstatt es für sich selber zu behalten und es zu horten, weil da... Davon hast du ja dann nichts.
Ja, und ich kann ja, also ich kann ja selber entscheiden, was ich dir jetzt sage.
Ja, ja, klar.
So. Und genau. Ich weiß ja, wem ich mich da öffne. Ja, das ist definitiv auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, dass wenn ich Vertrauen habe zu einer Person, jetzt auch in der Phase der letzten Wochen und Monate, da bin ich auch sehr dankbar für manch eine Kollegin oder manch einen Kollegen, ihr wisst, wen ich meine, mit dem man da sehr offen auch drüber reden konnte, was jetzt gerade so läuft.
Ich danke dir jedenfalls, dass du das Vertrauen aufgebracht hast, hier dich hinzusetzen und mit mir zu quatschen. Schade, ist schon vorbei, aber dann kommst du einfach nochmal wieder bald und dann machen wir einen zweiten Teil draus. Würde ich mich richtig freuen.
Sehr gerne. Und jetzt weiß ich auch, wer hinter deinem Namen steckt.
Ja,
wenn
genau.
Wenn ich dir das nächste Mal auf der Dispo lese, im Synchronstudio, weiß ich, wer der Micha ist.
Super. Klasse.
Ich danke dir.
Ich freue mich drauf. Esther, vielen lieben Dank und viel Erfolg auf all deinen Wegen.
Thank you. You too.
Okay, bye bye.
Bye bye. See ya. Bye.